Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei.
Tobi und ich, wir waren frisch verheiratet. Das ist wahrscheinlich 14 Jahre oder 13 Jahre dann her. Und er ist eines Tages heimgekommen, voll aufgeregt und hat gesagt: Silvia, heute habe ich mit einer Frau aus Deutschland telefoniert, die heißt Lilo Benz. Das ist der coolste Name auf der Welt. Wenn wir eine Tochter kriegen, die muss Lilo heißen. Ich bin nicht gleich so vor Begeisterung gehüpft wie vielleicht mein Mann über den Vornamen Lilo, habe aber einige Jahre Zeit gehabt, um zu erkennen, wie cool Lilo ist, und deswegen heißt jetzt unsere älteste Tochter Lilo. Wir sind aber, glaube ich, relativ einsam mit dem, dass wir den Namen cool finden, weil es gibt nicht sehr viele Lilos. Aber ist auch egal. Besonderer Name für ein besonderes Mädchen. Einen Namen für ein Kind zu finden, ist für manche Eltern total aufregend und schön und sie freuen sich. Oh ja, und die wählen das aus und es geht voll einfach. Und dann gibt es andere, wo das vielleicht anders rennt. Die haben 9 Monate Zeit zum Überlegen und sie finden keinen Namen. Und es ist ein schwieriges Ding, weil du sprichst den Namen ja noch hunderte Male aus. Und vor allem, du triffst eine Entscheidung für eine andere Person und die muss damit ein Leben lang leben und kann nicht aus. Heutzutage sind ja biblische Namen total im Trend. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Da gibt es, weiß ich nicht, Namen wie Tobias, Jonas, Elias, Ben und so, die findet man sehr häufig. Oder auch bei den Mädchen, die Lea und Marie oder Hanna. Und eine Zeit lang war es, glaube ich, in Freikirchen oft üblich, dass man sich halt so als Freikirchler geoutet hat, indem man seinen Kindern biblische Namen gegeben hat. Dann haben alle schon gewusst, das sind halt biblisch-gläubische Menschen. Aber wenn ich da jetzt meinen Sohn Tobias nenne, falle ich nicht mehr auf. Da muss man jetzt heutzutage schon ein bisschen ungewöhnlichere Namen greifen, wie Gideon, haben wir einen getroffen auf der Bibelschule, oder vielleicht ein Mose oder Deborah, haben wir auch einige kennengelernt. Also das sind Namen, die findest du nicht in der Top-10-Liste, aber in so freikirchlichen Bereich oder vielleicht auch andere, die nicht in Freikirchen gängen, aber sehr bibelgläubig sind, würden ihre Kinder noch so nennen, nach diesen Glaubenshelden in der Bibel. Heute möchte ich über eine Frau aus der Bibel reden, die, wenn man sie anschaut, was für Person sie war, was die Bibel hergibt, sie war eine außergewöhnliche Frau. Sie war mutig, sie war stark im Glauben. Sie war wahrscheinlich auch sehr attraktiv. Und trotz allem ist mir ihr Name noch nie begegnet außerhalb der Bibel. Du findest den Namen nicht in einer Top-10-Liste, auch nicht in einer Top-1000-Liste. Also ich habe nachgeschaut, in Österreich ist der Name seit 1984 nie vergeben worden. Also, und ich glaube nicht, dass es nur an der Melodie des Namens liegt. Es ist sogar so, dass diese Frau in der Bibel in Hebräer 11 erwähnt wird. Hebräer 11, da werden lauter Glaubenshelden aus dem Alten Testament aufgezählt. Und in dieser Liste werden nur 2 Frauen erwähnt. Die erste Frau, das lese ich kurz vor, genau. Über die erste heißt es: Durch den Glauben konnte Sarah mit Abraham ein Kind bekommen, obwohl beide zu alt waren und obwohl Sarah unfruchtbar war. Abraham glaubte, dass Gott sein Versprechen halten würde. Bei der Sarah bin ich mir gar nicht sicher, ob sie erwähnt wird, weil sie selbst so einen großen Glauben gehabt hat, oder war das nicht eher der Abraham, der geglaubt hat, vor allem wenn man das Alte Testament kennt und die Geschichte gelesen hat. Jetzt gibt es aber die zweite Frau, und die wird ganz ohne Mann erwähnt. Und ich glaube, der Grund, warum sie in keiner Top-10-Liste auftaucht und in keiner Kirche uns begegnen wird, ist, dass sie immer gleichzeitig mit ihrem Beruf genannt wird. Oder fast immer wird in der Bibel gleichzeitig ihr Beruf erwähnt. Und zwar heißt es dann: Durch den Glauben kam Rahab, die Prostituierte, nicht mit den anderen Einwohnern der Stadt um. Manche Übersetzungen schreiben sogar Rahab, die Hure. Und irgendwie hat Rahab so einen bitteren Beigeschmack, dass man das ist kein Name, den man seinem Kind gibt. Heute reden wir aber trotzdem über die Rahab. Und ich habe dann meine Predigt für heute genannt: Von der Hure zur Heldin. Rahab, eine Geschichte der Gnade. Jetzt kann es sein, dass sich manch einer von euch vielleicht unwohl fühlt. Jetzt geht es heute um eine Prostituierte. Und Prostituierte verdienen ihr Geld mit Sex. Und das ist ein Wort, das man vielleicht in einer Kirche nicht so oft hört. Darf man das überhaupt in einer Kirche in einem Gottesdienst sagen? Ist das nicht, passt das da überhaupt her? Und manche fühlen sich dann vielleicht unwohl. Ich kann nicht beruhigen, wir reden heute nicht hauptsächlich über Sex. Es geht heute um Gnade, eine Geschichte der Gnade, ja. Aber ich glaube, Gott wird jetzt nicht rot im Himmel, weil ich da Sex sage in einem Gottesdienst. Ich glaube, Gott hat Ahnung über Sex. Er weiß, was das ist. Er hat Sex erfunden. Und grundsätzlich, wenn Gott Sex erfunden hat, denke ich, findet er auch Sex positiv. Und es ist nicht so schlimm, wenn das irgendwie vorkommt. Vor allem, ich habe ja nicht die Bibel geschrieben. Es war Gottes Geist, der das gewirkt hat und der einfach der Beruf von der Rahab ist in der Bibel erwähnt. Also dürfte Gott kein Problem damit gehabt haben. So, ich bete noch. Vater, ich danke dir, dass du heute zu uns reden willst. Ich danke dir, dass du auch in der Geschichte von der Rahab dein Herz offenbarst. Und ich möchte euch bitten, dass du einfach unsere Herzen öffnest für das, was du jeden Einzelnen von uns heute sagen willst. Amen. Die Ausgangssituation ist jetzt folgendes. Das Volk Israel war in Ägypten versklavt. Die sind dann aus Ägypten ausgezogen. Da waren mehrere Wunder nötig, sind dann sogar durch das Meer marschiert, das geteilt wurde. Sind 40 Jahre lang in der Wüste herummarschiert. Das war nicht so ein langer Weg von Ägypten bis ins Israel, dass man zu Fuß 40 Jahre braucht. Das wäre schneller gegangen. Die haben da noch einiges lernen müssen. Über das reden wir heute nicht. Auf jeden Fall waren sie jetzt an der Grenze zum verheißenen Land, zum Land Kanaan. Mose war inzwischen tot. Im Grunde waren fast alle tot, die damals in Ägypten noch Sklaven waren. Nur zwei Leute haben noch überlebt gehabt. Das waren der Josua und der Kaleb. Und jetzt war der Josua der neue Führer des Volkes und er war vor der Aufgabe, jetzt das Land wirklich einzunehmen. Und das war, glaube ich, ein ziemlicher Riesenbrocken für einen Mann. Und die erste Stadt, die ihnen begegnet war, ist Jericho. Jericho war gar nicht so eine große Stadt eigentlich, wie man das vielleicht erwarten. Die Historiker sagen, man schätzt, dass es ca. 2000 Einwohner gehabt hat. Wir würden fast Dorf dazu sagen. Was Jericho ausgezeichnet hat, war, es war mehr oder weniger in einer Wüstenebene, hat aber so eine starke eigene Quelle gehabt, dass es richtig eine Oase geworden ist. Und um die Stadt war eine Stadtmauer. Und man geht davon aus, dass die Stadtmauer bis zu 9 Meter hoch und 7 Meter breit war. Das heißt, in der Mauer drinnen waren richtig Häuser auch eingebaut damals. Ja. Und das hat die Stadt eigentlich uneinnehmbar gemacht. Die haben eine riesige Mauer gehabt. Und sie haben aber eine eigene Quelle gehabt. Das heißt, auch wenn man die Stadt belagert hat, hätte es Monate, wenn nicht sogar Jahre gedauert, um die auszuhungern und zur Aufgabe, dass sie die Stadt aufgeben, zu bewegen. Jetzt hat Josua gedacht, er muss irgendwie rausfinden, wie kann ich die Stadt einnehmen, und hatte folgenden Plan. Josua entsandte heimlich 2 Spione aus dem israelitischen Lager in Schittim. Er wies sie an, erkundet das Land, vor allem die Gegend um Jericho. Die beiden Männer brachen auf und kamen in das Haus einer Prostituierten namens Rahab. Dort blieben sie über Nacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal, wenn ich Geschichten aus der Bibel lese, kommen bei mir Fragezeichen. Josua schickt 2 Kundschafter aus, um die Gegend zu erkunden. Und was machen die? Die gehen zur Prostituierten. Frage ich mich, was machen die dort? Also nein, ich frage mich nicht, was die dort machen. Ich frage mich, warum sind die dort angekommen? Also warum kommen sie auf die Idee, zu einer Prostituierten zu gehen? Entweder Josua hat sehr schlechte Menschenkenntnis gehabt und hat Trotteln ausgewählt, um das zu sagen, weil wenn du jetzt als Kundschafter ausgewählt wirst, als Spion ausgewählt wirst, hängt alles davon ab, dass deine Tarnung ja nicht auffällt. Und dann ist es wahrscheinlich am besten, du beobachtest nur und schaust, dass du nicht viel reden musst mit Leuten, die deinen Akzent erraten können. Also ich meine, damals, wenn der Spion, ich meine, die haben ein kurzes und du warst unter der Erde. Waren die jetzt echt bereit, dafür ihr Leben zu riskieren? Ich bin mir nicht ganz sicher. Und zwar vor allem auch, weil es da heißt, sie kamen in das Haus der Prostituierten namens Rahab. Dort blieben sie über Nacht. Ich kenne mich da vielleicht nicht ganz so gut aus in dem Gewerbe, aber so viel weiß, bleibt man nicht über Nacht bei einer Prostituierten. Also ist der naheliegende Schluss und eigentlich, wenn du Bibelauslegungen oder Kommentare liest, sagen alle, die Rahab hat vermutlich auch eine Herberge gehabt. Vielleicht hat sie mit Herberge zu wenig verdient, dass sie nebenbei auch noch als Prostituierte gearbeitet hat, um über die Runden zu kommen. Und grundsätzlich ist es, glaube ich, in einer Herberge, wo Leute Alkohol trinken und in einem Bordell, wo man sowieso vielleicht mehr unter sich irgendwie versucht, vielleicht gar kein so schlechter Ort, um an Informationen zu kommen, die man nicht am Marktplatz hört. Und vielleicht haben sie gedacht, wir sind dort, bleiben über Nacht und schauen, was wir da alles hören können. Aber es kommt anders, wie die Kundschafter, die Spione, das gedacht haben. Im Text geht es weiter mit: Doch jemand hatte dem König von Jericho zugetragen. Heute Nacht sind israelitische Männer gekommen, um das Land auszuspionieren. Deshalb ließ der König von Jericho Rahab sagen: Schick die Männer heraus, die in dein Haus gekommen sind. Sie wurden gesandt, um das Land auszuspionieren. Rahab, die beiden Männer versteckt hatte, entgegnete: Die Männer waren tatsächlich hier, aber ich wusste nicht, woher sie kamen. Sie haben die Stadt bei Einbruch der Dunkelheit, kurz bevor die Stadttore geschlossen wurden, wieder verlassen. Und ich weiß nicht, wohin sie gegangen sind. Wenn ihr euch beeilt, holt ihr sie vielleicht noch ein. Sie hatte die beiden aber auf das Dach des Hauses gebracht und unter einigen Flachsbündeln versteckt, die dort aufgeschichtet waren. Da suchten die Männer des Königs die Straße ab, die zu den flachen Jordanübergängen führte. Gleich nachdem sie die Stadt verlassen hatten, wurden die Tore geschlossen. Jetzt passiert das Unerwartete. Die Rahab, die Prostituierte, die Hure, die am Rand der Gesellschaft war, die vermutlich von den Frauen der Stadt verachtet worden ist, die von den Männern wie Besitz vielleicht behandelt, missbraucht, benutzt worden ist, die wird plötzlich zur Heldin. Sie riskiert ihr eigenes Leben, um die Israeliten zu schützen. Und das, obwohl sie in Israel nicht erwarten kann, dass sie eigentlich sehr willkommen ist als Prostituierte. Israel hatte im Gegensatz zu den Ländern rundherum eigentlich sehr konservative Sexualgebote. Also Prostitution war verboten, es war jeder Sex außerhalb der Ehe in Israel verboten. Und ich glaube, das liegt daran, dass Gott sagt uns in der Bibel, Ehe, die Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau, ist ein Abbild dessen, was Jesus und die Gemeinde für eine Beziehung haben. So wie Jesus und die Gemeinde, so ist Ehe. Und Geschlechtsverkehr ist die tiefstmögliche Intimität, die eigentlich zwischen Menschen möglich ist. Es ist dieses sich vollkommen vertrauen und einander öffnen. Und ich glaube, das ist etwas, was Gott sich auch von einer Gemeinde, von seiner Braut wünscht. Dieses sich total füreinander öffnen, total einander hingeben, obwohl das in diesem Bereich wirklich nicht sexuell irgendwie ist. Aber diese Intimität, die in der Ehe da ist, soll sich auch in der Beziehung zu Gott widerspiegeln. Und ich glaube, deswegen ist Gott das Ganze etwas sehr Heiliges. Und ich bin überzeugt, dass man echte, tiefe Intimität einfach nur mit einer Person leben kann, dieses sich ganz einander öffnen und hingeben. Und deswegen hat Gott die Ehe geschenkt als Rahmen, um zu sagen, das ist die beste Basis für erfülltes Sexualleben. Nicht, dass jede Ehe automatisch in einem erfüllten Sexualleben mündet, aber ich glaube, ohne eine Ehe und ohne ein festen Versprechen zueinander für ein Leben lang ist diese tiefe Intimität nicht möglich. Und jetzt ist der Rahab die Prostituierte, die einfach in diesem Bereich total anders war wie das Volk Israel. Und wenn sie dann jetzt die Israeliten schützt, kann sie nicht erwarten, dass sie dann im Volk so herzlich aufgenommen wird, weil sie einfach total anders lebt, wie die das erwarten würden. Aber trotzdem wird sie zur Heldin. Trotzdem, als die Israeliten auffliegen, versteckt sie sie und riskiert ihr eigenes Leben. Wenn da rauskommt, dass sie die gedeckt hat. Andererseits, sie hätte die verraten können, direkt selbst zum König zu gehen. Und sie hätte wahrscheinlich auch ein Batzen Geld dafür bekommen, für die Information, wenn sie die ausgeliefert hat. Aber sie wählte den anderen Weg. Sie hat gesagt, ich bekämpfe nicht Israel und ich bekämpfe nicht den Gott der Israeliten, sondern ich werde zur Verbündeten. Und das ist das, was die Rahab so anders macht, als all ihre Nachbarn in der Stadt waren. Bevor die Kundschafter sich in dieser Nacht schlafen legten, stieg Rahab noch einmal auf das Dach, um mit ihnen zu reden. Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Sie wusste, was Gottes Plan war. Und dann sagt sie noch, wir haben alle große Angst vor euch. Die Leute fürchten sich entsetzlich, denn wir haben gehört, wie der Herr euch trockenen Fußes durch das Rote Meer gebracht hat, als ihr aus Ägypten auszogt. Die haben in Jericho über die Wunder Bescheid gewusst. Wir wissen auch, was ihr Sihon und Og, den beiden Amoriterkönigen, jenseits des Jordans angedacht habt, deren Völker ihr völlig vernichtet habt. Als wir das hörten, ängstigten wir uns schrecklich. Keiner hat noch den Mut zu kämpfen. Denn der Herr, euer Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Nun schwört mir bei dem Herrn, dass ihr mich und meine Familie verschonen werdet, weil ich euch geholfen habe. Während die anderen Leute in Jericho versucht haben, Israel und den Gott der Israeliten zu bekämpfen, hat die Rahab gesagt, ich beuge mich vor dem Gott. Sie hat gesagt, denn euer Gott ist der einzig wahre Gott. Und ich setze alles auf diese Karten. Ich vertraue Gott ganz und selbst wenn mir das des Lebens kostet. Sie lässt dann die beiden Kundschafter, sie hat da ein Haus in der Stadtmauer und an einem roten Seil hat sie die Kundschafter runtergelassen, sodass sie in der Nacht fliehen konnten. Die haben dann einen Umweg genommen und sind dann ins Lager zurückgekehrt. Und davor haben sie ihr noch gesagt, ja, wir werden dich und deine Familie verschonen, aber ihr müsst alle in diesem Haus sein und das rote Seil muss am Fenster hängen. Dieses rote Seil, das ich da auch symbolisch habe, das wird zum Symbol für eure Rettung. Und dann beginnen die Wunder. Das Volk Israel ist auf der falschen Seite vom Jordan, also nicht auf der Seite von Jericho, sondern auf der anderen Seite. Und in der Bibel wird berichtet, dass der Jordan zu fließen aufgehört hat und dass das Volk durch den Fluss auf Trocken durchmarschieren hat können. In meiner Vorbereitung zur Predigt habe ich folgende Information gefunden. Direkt unter dem Jordan stoßen zwei Kontinentalplatten aneinander. Die führen hin und wieder zu Erdbeben in Israel. Und 1927, jetzt hört sich fest, war ein Erdbeben in Israel und in dessen Folge ist 20 Stunden lang kein Wasser im Jordan geflossen. Das kann passieren, indem ein riesiger Felsbrocken oder eine Erdlawine das Flussbett verstopft. Ich sage nicht, dass damals ein Erdbeben war, aber diese Information sagt mir, dass die Bibel glaubwürdig ist, selbst wenn es für uns unglaublich wirkt, dass plötzlich in einem Fluss kein Wasser fließt. Für Gott ist nichts unmöglich. Und dann beginnt das Volk Israel rund um die Stadt zu ziehen, für 7 Tage lang. Und plötzlich stürzt die Stadtmauer ein. Wenn man jetzt denken würde, dass das mit dem Jordan ein Erdbeben war, ist es gar nicht so weit hergeholt, dass man sagen kann, das sind die Folgen von Erdbeben, die Mauern sind langsam unstabil geworden und dann ist das wie ein Domino eingefallen. Was auch immer es war, die Stadtmauern stürzen ein, die Israeliten können die Stadt erobern und Rahab und ihre Familie überlebt. Jetzt ist das Ganze eine Geschichte, die uns aufgeklärten Menschen Bauchweh bereitet. Weil da wird, abgesehen von Rahab und ihrer Familie, eine ganze Stadt ausgelöscht. Das passt eigentlich nicht zu dem lieben Gott, das Bild, das wir haben. Also Gott sollte doch alle Menschen lieben. Wie kann das sein, dass da jetzt eine ganze Stadt ausgerottet wird? Und ich kann euch da jetzt nicht so einfach irgendeine Erklärung auftischen, wo ich sage, nein, es war gar nicht so. Aber ich glaube, dass die Geschichte von Rahab nicht eine Geschichte des Gerichtes Gottes in erster Linie ist, sondern der Gnade. Ich habe eine Frage, über die ihr kurz nachdenken dürft. Was für Informationen haben die Kundschafter gesammelt, die geholfen hat, die Stadt einzunehmen? Nichts. Das, was die herausgefunden haben, war total unwichtig für die Strategie, die Gott gehabt hat. Es gibt nur einen einzigen Grund, warum die Kundschafter ausgesandt worden sind. Und zwar war das die Prostituierte, die verachtet war, die keiner wertgeschätzt hat. Aber Gott hat gesehen, in dieser Stadt ist eine Person, die sich nach mir ausstreckt, die sich vor mir beugt und nicht gegen mich kämpft. Und für diese eine Person hat Gott zwei Menschen in Lebensgefahr gebracht, damit diese Rahab gefunden wird, damit die Rahab eine zweite Chance erhält. Dann in Kapitel 6 steht noch kurz zum Abschluss, die Prostituierte Rahab und alle ihre Verwandten wurden von Josua verschont, weil sie die Kundschafter versteckt hatte, die Josua nach Jericho geschickt hatte. Noch heute lebt sie beim israelitischen Volk. Rahabs Familie war anscheinend damit zufrieden, überlebt zu haben. Denn nur die Rahab hat den Weg gewählt, Teil vom Volk Israel zu werden. Die Rahab hat nicht gesagt, es reicht mir, dass ich überlebt habe, sondern sie hat gesagt, ich will mein Vertrauen ganz auf diesen Gott setzen und ich werde Teil eines Volkes, das mich vielleicht nicht einmal haben will, aufgrund meiner Vergangenheit, aufgrund dessen, was mein Beruf war. Obwohl sie wahrscheinlich den Beruf nicht freiwillig gewählt hat, weil ich, so viel ich das einschätzen kann, glaube ich, gibt es keine Frau, die freiwillig Prostitution wählt, wenn sie eine Wahl hat. Rahab heiratet dann einen Israeliten mit dem Namen Salmon und die zwei kriegen ein Baby, den Boas. Manche ist der Name Boas ein Begriff. Das ist der dann die Ruth geheiratet hat, wieder eine Ausländerin. Und der Boas war der Opa vom König David. Und der König David war ein leiblicher Vorfahre von Jesus. Das bedeutet, dass die Hure Rahab im Stammbaum von Jesus auftaucht. Und Gott schämt sich nicht dafür, dass die Hure in seinem Stammbaum auftaucht, sondern sie ist eine Heldin. Sie ist von der Hure zur Heldin geworden und zu einer Vorfahrin von Jesus. Und ich habe mich auch öfter schon gefragt, wenn ich die Geschichte von Ruth gelesen habe, da sagt Boas einmal zu Ruth, warum sie keinen jungen Mann aussucht. Offensichtlich war Boas schon alt. Und in der Bibel wird aber nichts erwähnt, dass er Frauen und Kinder gehabt hätte. Und ich habe mich immer gefragt, er war wohlhabend und älter, warum hatte er keine Frauen und Kinder? Entweder er war verwitwet und sie haben keine Kinder kriegen können. Oder es kann sein, dass kein Israelit wollte, dass seine Tochter einen Hurensohn heiratet. Manchmal sind wir Menschen so viel gnadenloser und geben keine zweite Chance, wo Gott schon längst eine zweite Chance gibt. Wo die Menschen vielleicht immer noch über Rahab, die Prostituierte, geredet haben, während sie für Gott nur mehr Rahab, die Heldin war. Was können wir jetzt aus der Geschichte von Rahab lernen? Das Erste ist, nichts in deiner Vergangenheit ist stärker als die Gnade Gottes. Nichts in deiner Vergangenheit ist stärker als die Gnade Gottes. Deine Vergangenheit, alles, was da war, ist unwichtig. Ob es schlimme Sünden waren oder weniger schlimme, Rahab hat eine neue Chance von Gott erhalten, weil sie gesagt hat, ich stelle mein Vertrauen auf Gott. Ich glaube Gott, ich vertraue ihm und ich strecke mich nach ihm aus. Und das Angebot gilt auch heute für uns, wenn wir sagen, ich vertraue Jesus, ich glaube ihm und ich strecke mich nach ihm aus, dann ist die Vergangenheit unwichtig. Das heißt nicht, dass die Vergangenheit ungeschehen wird und vielleicht manche Folgen der Vergangenheit noch da sind, aber es bedeutet, nicht, dass wir irgendwie das Erste was gut machen müssen. Manchmal glauben wir Österreicher vielleicht, wir müssen das Erste viele gute Werke machen, damit Gott uns eine Chance gibt. Dass Rahab die Kundschafter versteckt hat, war nicht als Ausgleich für ihre Sünden, sondern diese Tat hat gezeigt, ich habe mein Vertrauen auf diesen Gott gesetzt. Das ist nach dem Glauben gekommen, nachdem, dass sie vertraut hat und gesagt hat, diesen Gott, den will ich, hat sie die Kundschafter versteckt. Und so ist es auch natürlich, wenn wir sagen, ich setze mein Vertrauen auf Gott, dass sich dann auch Dinge in meinem Leben ändern. Wir lesen im Neuen Testament, dass die ersten Christen haben sich dann immer taufen lassen, sind in der Gemeinde dazugetan worden, haben dem Vorbild Jesu nachgefolgt. Bei Rahab war ein rotes Seil das Symbol für ihre Rettung. Wir brauchen kein rotes Seil. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, ist rotes Blut geflossen und das ist das Symbol für unsere Rettung. Unsere Sünde trennt uns von Gott, dem Leben. Und unsere Sünde bedeutet geistlichen Tod. Aber durch das Blut Jesus haben wir das Angebot, echtes Leben zu erhalten. Jesus hat die Strafe dafür getragen, für das, was wir falsch gemacht haben, sei es Kleinigkeiten oder große Dinge. All das hat zur Folge gehabt, dass wir von Leben, von Gott abgeschnitten waren. Und jetzt ist aber das Angebot der Gnade da. Die Gnade, die Stärke, ist unsere Vergangenheit. Und die sagt, glaube mir und du wirst die neue Chance erhalten. Du wirst ein neues Leben erhalten. Und mir ist es so wichtig, deswegen möchte ich kurz da jetzt die Predigt unterbrechen und auch fragen, ob heute vielleicht jemand hier ist, der zum ersten Mal in seinem Leben sagt oder vielleicht wieder ganz nahe sagt, ich möchte diese Gnade beim Schopf greifen. Ich möchte diesen Schritt wagen und sagen, mein Vertrauen, ich setze ganz auf Jesus, so wie es Rahab gemacht hat und gesagt hat, ich vertraue ganz diesem Gott der Israeliten, den sie vielleicht noch gar nicht so gut kannte, hat, aber sie hat gewusst, das ist ihre Zukunft. Und ich bin überzeugt, die Rahab hat damals nicht gedacht, wenn ich jetzt mein Vertrauen auf Gott setze, dann wird mein Leben alles so super und so toll werden und ich werde eine Ur-Ur-Ur-Oma von Jesus, dem Messias, dem Retter der Welt werden. Nein, das hat sie alles nicht gewusst, aber ich bin überzeugt, dass Gott, wenn wir ihm vertrauen und König in unserem Leben sein lassen, aus unserem Leben so viel mehr machen kann, wie wir vielleicht erwarten. Und deswegen, heute, es ist manchmal so komisch, wenn dann jemand fragt, wird jemand die Entscheidung nehmen und man ist nervös. Es sind in diesem Raum total viele Leute, die diese Entscheidung schon getroffen haben und die sich alle mit dir freuen, wenn du sagst, ich will das machen. Und ich werde einfach euch bitten, dass ihr die Augen schließt und wenn jemand sagt, ja, heute, das bin ich möchte es machen, bete ich kurz mit dir und dann machen wir mit der Predigt weiter. Und ja, es ist vielleicht komisch, aber ich glaube, es ist eine wichtige Sache, bewusst zu sagen, Gott, ich sage ja zu dir. Also darum bitte ich euch, schließt kurz eure Augen und wenn du heute hier bist und sagst, ja, ich bin das, ich möchte heute diese Entscheidung treffen, dann bete ich mit dir. Herr Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Ich danke dir, dass du mir eine neue Chance im Leben schenkst. Ich danke dir, dass deine Gnade stärker ist als meine Vergangenheit. Und ich lade dich ein, König in meinem Leben zu sein. Und aus meinem Leben etwas Gutes, Wertvolles, Tolles zu machen. Amen. Das war die erste Sache, die ich wollte, dass wir uns merken aus der Geschichte von Rahab. Nichts in unserer Vergangenheit ist stärker als die Gnade Gottes. Das zweite ist eine Sache, die wir machen sollen. Gott hat die Kundschafter auf Rettungsmission zu Rahab geschickt. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe zu fragen, wo ist so ein Rahab in meinem Umfeld? Wo ist jemand, der auf die Rettung eigentlich wartet? Und darum ist die Frage, die ich für dich habe, zu welcher Person sendet Gott dich auf Rettungsmission? Die Person hat wahrscheinlich einen anderen Beruf wie die Rahab, ist vielleicht nicht einmal dasselbe Geschlecht, aber wie die Rahab wartet sie auf eine Antwort auf viele Fragen vielleicht, auf einen Neuanfang, auf Vergebung oder endlich darauf zu erfahren, wie sehr bin ich eigentlich geliebt. Unser Slogan als Gemeinde, was man immer wieder mal wo sieht, ist, Leben ist mehr. Und das haben wir ganz bewusst als Überzeugung, weil wir erlebt haben, dass Leben mit Gott mehr ist. Mehr vielleicht wie das, was man nur sieht, mehr wie nur arbeiten, essen, schlafen. Mehr wie irgendwie nur überleben, sondern das Leben mit Gott ist mehr in dem, dass wir hier und jetzt eine Bestimmung erfahren, hier und jetzt aber auch Liebe erfahren, Vergebung erfahren, aber auch wissen, es geht über diesen Tod hinaus. Und dies alles steckt in diesem Meer drinnen. Und ich bin überzeugt, dass es nichts Schöneres gibt, wie wenn wir auf Rettungsmission sind und andere Menschen davon erzählen, dass es ein Leben mit mehr gibt, dass es mehr Leben gibt. Und deswegen möchte ich euch heute einfach ermutigen, denkt drüber nach, betet, wo ist so eine Person, die auf dieses Meer Leben wartet und wo ihr diese Kundschafter sein könnt. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht nur ein neues Leben geschenkt hast und Gnade, die größte ist es unsere Vergangenheit, sondern dass du uns auch gebrauchen willst, um diese gute Botschaft der Gnade anderen Menschen zu verkünden. Dass wir andere retten dürfen, nicht weil wir die Retter sind, sondern weil wir ihnen die Botschaft der Rettung, die in dir ist, bringen. Danke, dass du uns gebrauchen willst und kannst. Amen.
Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Auf www.fcg-steyr.at findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steyr sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.